So, schön bei euch zu sein, ja? Ich würde gerne am Anfang der Predigt euch bitten, kurz aufzustehen und eine Bibel rauszuholen, soweit ihr sie dabei habt. Und euch ermutigen, einfach aus der Schrift einander einige Gebote zu zeigen. Ich benutze bewusst das bedeutungsschwere Wort. Gebote zu zeigen, die Gott in seinem Wort an euch als Gemeinde hat, die Gott euch als Gemeinde gibt, die Gott zu euch spricht. Und lass uns dafür ein paar Minuten nehmen und gucken, was euch einfällt, was ihr einander zu sagen habt aus Gottes Wort. Aber einfach ein paar Gebote aus Gottes Wort an die Gemeinde und darum, wie er sich die Gemeinde vorstellt. Und ich lasse mich mal ein paar Minuten allein damit und dann geht's weiter. Wer eine Bibel braucht, braucht eine Bibel. Wir können auch gerne ein bisschen rumreichen. Oder bei den Leuten links und rechts von euch sagen, hier ist was, was uns Gott sagt.
Ich lese ein bisschen weiter vor, weil ich mich deutlich wohler fühle. Okay, pass auf, machen wir so. Wir stellen uns hier hin. So, so ist gut. Ah, auch eine gute Idee. Sehr schön.
Und jetzt könntest du das Mikro benutzen für Ingrid. Mhm. Mal anmachen, ist schon. Wenn du reinsprichst, sprichst, dann hört sich besser.
Okay, aber du kannst ja kurz erklären, was wir, falls ich es nicht verstanden habe. Okay, ihr könnt euch wieder setzen und ich erkläre euch gleich, was ich mir dabei gedacht habe. Ich schalte die mal aus. Und wenn jemand das Licht einschalten könnte, ich weiß nicht, hier vorne ist so ein bisschen düster, dann ist das noch ein bisschen gemütlicher. Ah, sehr. Okay. Stellt euch vor, ihr geht in ein Restaurant und ihr bestellt ein Steak. Weiß nicht, was das Äquivalent für die Veganer ist, vielleicht ein Tofu. Burger oder irgendwie sowas, ja? Richtig schön saftig, mit Salat. Und ihr habt es bestellt, ihr wartet 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten und dann kommt derjenige an, der die Bedienung an und sagt, wir haben was ganz Tolles für Sie. und stellt euch einen Teller Spaghetti hin. Dann würden vielleicht diejenigen, die kein Steak mögen, sagen, ja, das ist sogar noch besser. Aber wenn ihr wirklich ein Steak haben wolltet, dann würdet ihr doch sagen, Moment mal, ich habe ein Steak bestellt. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, aber ich kann es nochmal wiederholen. Ich habe ein Steak bestellt. Bitte nehmen Sie das wieder mit, Ihre Spaghettis. Ich habe ein Steak bestellt. Ich möchte ein Steak haben. Und ich habe für mich das mal so als Bild gesehen, wie ich manchmal versucht bin, Gemeindearbeit zu machen. Wir sind, also letztes Jahr in Berlin war so für diejenigen, die Zahlen mögen, zahlenmäßig das größte Wachstum seit 15 Jahren in unserer Gemeinde. Und das ist toll, da freuen wir uns drüber, vor allem über die Menschen, die Christen geworden sind. Und für diejenigen, die sich, die dort gedient haben, gegeben haben, das ist sehr ermutigend. In den ersten 4 Monaten dieses Jahres ist niemand getauft worden. Und das ist ein Moment, wo ich denke so, Moment mal, wieso geht es jetzt nicht so weiter? Ich dachte, wir haben so richtig Schwung und jetzt irgendwie, was passiert hier? Und dann fängt man sich zu überlegen, was könnten wir eigentlich besser machen in unserer Gemeinde? Und dann könnte man eine Umfrage machen, so, was können wir besser machen? Und jemand hat mir erzählt von einem Predigerseminar, bei dem er war, da hat jemand genau diese Frage gestellt und hat gefragt, also wenn ihr eine Umfrage macht, was können wir besser machen in unserer Gemeinde, was kommt da normalerweise? Und relativ schnell hat sich gezeigt, dass es bei allen so ganz ähnlich ist. Da kommt dann meistens, der Worship könnte irgendwie noch besser sein. Und ich stimme zu, der Worship könnte, oder die Anbetung, der gemeinsame Gesang, kann immer besser sein und jeder soll sich mit seinen Gaben einbringen und dazu beitragen, dass das immer noch herrlicher wird und Gott noch mehr verherrlicht. Andere würden sagen, die Kinderklasse. Also, wenn wir die Kinderklasse so machen könnten, so gestalten könnten, dass unsere Kinder hinkommen und dann so richtig ein Erlebnis haben und dann da irgendwie richtig ein Programm ist, was richtig die Kinderklasse rockt, das wäre richtig klasse. Und auch das möchte ich nicht irgendwie in Abrede stellen und sagen, gut, also wir sollen die Kinderklasse nicht besonders machen. Wir sollen immer darüber nachdenken, wir können das noch besonderer machen für unsere Kinder, weil sie so wichtig sind für uns. Und andere würden dann sagen, so, ja, die Predigten, ich habe da so einen Prediger gesehen im Internet und wenn der eine Rede hält, dann bin ich jedes Mal so richtig so, wow, aufgeladen und so. Und irgendwie glaube ich, ja, wir haben schon nette Geschwister hier, die auch Predigten halten, aber die könnten auch mal vielleicht noch ein bisschen mehr und so. Und die Frage ist, das könnte auch mal besser sein. Und ich versuche auch mal persönlich weiter drin zu wachsen und meine Geschwister zu ermutigen und zuzurüsten und zu inspirieren. Die Frage ist aber, die entscheidende Frage ist, was hat Gott bestellt? Und was liefern wir? Und das ist die Bibelstelle, die ihr euch jetzt gerade gegenseitig gegeben habt und vorgelesen habt. Wie viel davon hat über die Qualität der Predigt gesprochen? Wie viel hat über die Qualität der Kinderklasse gesprochen? Wie viel davon war über die Qualität des Worships? Oder was hat Gott bestellt? In seinem Wort. Durch das er zu uns spricht. In Jesaja 55. Vers 6. Da heißt es, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Was immer wir tun, es ist immer Raum für Vergebung. Es ist nicht es defizitorientiert zu gucken, was machen wir falsch und dann fühlen wir uns ganz schrecklich und sowas. Es geht immer um Wachstum. Und da ist viel Raum da, weil wir in Gnade leben und Fehler machen dürfen. Aber dann sagt Jesaja, beziehungsweise Gott, durch Jesaja, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Gedanken höher, sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Gott sagt, ihr habt Gedanken und ich habe Gedanken. Und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken und anders als eure Gedanken. Und wir leben in einer Zeit, wo jeder viel zu sagen hat. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, seinen Gedanken und Meinungen Ausdruck zu verleihen. Über Twitter kann jeder sofort, boom, an hunderte von Leuten seinen Gedanken mitteilen oder auf Facebook irgendeine Nachricht schreiben, was er gerade gelesen hat. Jeder von euch kann heute einen Blog einrichten und viele Leute mit seinen Gedanken beschäftigen. Ich merke auch, ich habe viele Gedanken und rede gern darüber. Aber ich muss mich immer wieder damit konfrontieren, dass Gott sagt, Mathis, du hast deine Gedanken und ich habe meine Gedanken. Und meine Gedanken sind höher. So weit wie der Himmel von der Erde entfernt ist. So viel höher, so viel anders, so viel heiliger sind meine Gedanken als deine Gedanken. Stell dir vor, du wärst mit dieser Szene, die Miriam aus Offenbarung 4 vorgelesen hat vorher, dabei. Und ich möchte es nicht auf keine theologische Diskussion einlassen. Offenbarung, ist das jetzt ein Ausblick in den Himmel? Ist etwas, was gerade passiert? Ist etwas, was schon passiert ist? Sind das Symbole oder ist es tatsächlich irgendwie so? Für mich ist dieser Teil der Offenbarung ein unvollkommener Versuch, obwohl es Gottes Wort ist, aber weil menschliche Worte unvollkommen sind, mit menschlichen Worten zum Ausdruck zu bringen, wie unfassbar anders Gott ist und größer Gott ist, als alles, was wir uns vorstellen können. Stell dir vor, du könntest dabei sein, diese Tür geht auf, du hast diesen Blick in den Himmel, für einen Moment. Und das ist dieser Thron und dieser kristallene See. Und dann hast du diese 24 Ältesten, die dort gucken, okay, was sagt er auf dem Thron? Und in dem Moment, wo er ansetzt zu sprechen, fallen sie auf ihr Gesicht und sagen, heilig, heilig, heilig ist derjenige, der jetzt hier spricht, der da ist. Und diese vier Wesen. Johannes versucht es zu beschreiben, indem er sagt, der eine sieht so wie ein Stier aus, so ganz kräftig, und der andere wie ein Adler, so ganz erhaben. Und der nächste wie ein Löwe und anders irgendwie so menschlich. Und aber irgendwie haben diese Wesen überall Augen, außen und innen. Und ich denke so, wow, so schwer vorzustellen. Aber auch sie sagen, heilig, heilig ist der, der da sitzt und der da war und ist und sein wird. Und du stehst davor und sagst so, wow, was passiert? Du steckst den Kopf durch diese Spalte in der Tür und siehst diese Szene. Und dann setzt er an zu sprechen, der da auf diesem Thron sitzt. Wie aufmerksam würden wir zuhören, was der da zu sagen hat? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, so, wow, wenn ich das sehen würde und Gott so zu mir sprechen würde, würde ich dann meine Müsli-Schüssel beiseite stellen? Würde ich dann WhatsApp für einen Moment schließen? Würde ich dann meine Ideen für einen Moment mal für mich behalten? Vielleicht wäre es gar nicht mehr relevant. Vielleicht würde mir gar nicht mehr einfallen, ach, ich hatte doch mir Gott eher so vorgestellt, Moment mal, also hier stimmt doch irgendwas nicht. Oder würde ich sagen, wow, da ist Gott. Und Gott spricht jetzt zu mir. Als ich diese Stellen gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie lese ich eigentlich Gottes Wort? Hier können wir aufschlagen in Jesaja 66. Vers 1. So spricht der Herr, Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Oder welches die Stätte, da ich ruhen sollte? Meine Hand hat alles gemacht. Was ist, spricht der Herr? Ich sehe auf den Elenden, auf den, der zerbrochenen Geistes ist, und er zittert vor meinem Wort. Auch wieder im Versuch, einfach uns bewusst zu machen, wer ist Gott eigentlich? Und wenn die Erde der Schemel seiner Füße ist, ist Gott eine ganze Ecke größer als wir und unsere Gedanken und unsere Ideen. Und dann sagt er, ich sehe auf den Elenden. Ich merke, dass in Momenten, wo es schwierig wird, ich plötzlich empfänglicher werde, wenn alles gut läuft, wenn wir einkommensmäßig total im grünen Bereich sind, wenn in der Gemeinde alles flutscht und rund läuft. Das sind nicht die Momente, wo ich Gott in seinem Wort besonders viel suche. Dummerweise. In Momenten, wo mal irgendwie eine trockene Zeit kommt, plötzlich, da fangen jetzt an, Moment, na, wie war das nochmal? Und dann ist die Versuchung entweder auf meine eigene Weise, meine eigenen Ideen, und Mensch, das gefällt mir nicht, und das müsste anders sein, und das müsste anders sein, und bei der Gemeinde da drüben, da funktioniert das doch besser, und da vielleicht führen wir das mal ein, und dieser Kniff, und diese Predigtenserie. Aber die wahre Herausforderung ist zu sagen, okay, die Gemeinde ist die Braut Christi. Was hat Gott bestellt? Und was liefere ich hier gerade? Und ist das wirklich das, was Gott bestellt hat? Ein Bild jetzt so für mich, stell dich vor, ich habe so eine Idee, ich würde also gerne irgendwie den Menschen helfen, gesünder zu leben. Und dann habe ich so eine Idee, ich könnte so einen Stand irgendwo aufstellen, auf dem Weg, da wo ganz viele Leute vorbeigehen, auf dem Weg zur U-Bahn, und dann mein Stand auf der heißt dann Mattes Melonen Matcha. So, ganz gesunde Sachen. So Matcha ist irgendwie so ganz gesund und Melone ist irgendwie gesund und Gemüse, und dann mixe ich da und da habe ich dann so Smoothies, die kann ich den Leuten mitgeben. Und tatsächlich einige, also finden das auch und ist auch gut und kaufen immer wieder so ein Mattes Melonen Matcha auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause. Aber ich merke so, ja, das Business läuft an, ja, aber es reicht noch nicht so ganz für meinen Lebensunterhalt. Sondern will ich, was könnte ich tun, dass irgendwie noch mehr so Einkommen reinkommt, dass es noch besser läuft. Wenn ich so, ja, also ich habe bei anderen gesehen, wenn ich da jetzt noch Sahne drauf mache, auf den Mattes Melonen Matcha, dann verkauft es sich vielleicht sogar noch besser. Dann mache ich noch ein bisschen Sahne drauf und siehe da, der Umsatz zieht an, ja. Und dann merke ich so, Mensch, also da gibt es auch Leute, die mögen den lieber süß, wenn das so ein bisschen so gemüsig so, aber wenn ich da ein bisschen Zucker reinmache, dann, und dann vielleicht noch ein bisschen Schokoladensauce obendrauf, dann wird es noch besser. Und das ist die Versuchung. Für mich mal zu gucken mit Gemeinde, okay, was funktioniert so, und das dann zu nehmen, und ich denke, es ist auch gut, von anderen zu lernen, aber im Kern muss ich immer wieder zurück sagen, was hat Gott bestellt? Und wenn das Mattes Melonen Matcha ist und nicht alle Menschen Mattes Melonen Matcha mögen, dann ist es so. Und nichtsdestotrotz ist Mattes Melonen Matcha gesund und Sahne und Schokolade und Zucker nicht so. Und dann lasse ich das lieber weg. Und wenn dann plötzlich das Business abhebt und so weiter und ganz, ganz toll läuft, dann freue ich mich vielleicht im Moment darüber, aber am Ende muss ich mir eingestehen, ich habe nicht mehr das gemacht, was ich eigentlich ursprünglich machen wollte. Die Menschen helfen, gesünder zu leben. Er sagt, ich sehe auf den Elenden, auf den der zerbrochenen Geistes ist, und der erzittert vor meinem Wort. Ich habe mich gefragt, wann habe ich das letzte Mal mit zitternden Händen Gottes Wort aufgeschlagen? Und ich dachte so, wow, so wie diese Tür zum Himmel da geöffnet und so, was sagt mir Gott heute eigentlich? Wir haben, Soraya, unsere Tochter und ich, haben eine Hausgemeinde gestartet. Also wir kommen immer noch zu uns zum Gottesdienst, aber wir haben gesagt, wir wollen einfach mal so zu den ganz einfachen Grundlagen zurückgehen. Von Nachfolge, Christsein. Und wir wollen in unserem Wohnzimmer eine Gemeinde gründen. So nicht als Gegenprojekt zu unserer Gemeinde, wir freuen uns über unsere Gemeinde, aber wir wollen einfach noch näher drankommen, dieses wirklich persönlich in unserer Familie, das zu leben. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns einfach gemeinsam, am Anfang wollten wir irgendwie so einen Bibelleseplan machen, durch die Bibel in einem Jahr, jeden Tag 4 Kapitel und so weiter. Und dann irgendwie so haben wir gemerkt, so, wow, das ist ein bisschen viel. Aber wir wollten dann immer in unseren Treffen dienstags einfach zusammen essen und dann zusammen beten, singen und einfach erzählen, was wir gelernt haben, was Gott uns gezeigt hat in der Woche durch das, was wir gelesen haben und uns gegenseitig mitteilen dort. Und dann haben wir gemerkt, also hier 4 Kapitel, da kommen wir gar nicht dazu, mich in Ruhe einzutauchen. Dann haben wir gesagt, gut, dann lass uns jeden Tag 2 Kapitel aus dem Johannesevangelium lesen und lass uns das Johannesevangelium durchgehen. Und dann haben wir auch gemerkt, also wenn wir wirklich an den Lippen Gottes kleben wollen und wirklich versuchen, uns wirklich von Herzen tief erforschen wollen, was sagt Gott uns da eigentlich? Dann muss man langsamer und langsamer, sind langsamer und langsamer geworden. Wenn man sagt, wir lesen jeden Tag ein halbes Kapitel. Wenn das zu viel ist, ist auch okay. Können wir noch einen Schritt langsamer gehen. Aber das war für mich eine tolle Erfahrung. Ich meine, ich muss bekennen, ich habe vor ein paar Jahren mit mir und ich uns unterhalten, ich habe gesagt, weißt du was, mit der Bibel ist irgendwie so, Moment, ich schlag die auf und ich gucke die anderen, ja, habe ich schon gelesen, kenne ich schon, okay, kommt noch irgendwas Neues. Ich suche so nach irgendwie einem überraschenden Kick, was ich noch nicht gelesen habe oder so. Aber ich glaube, was ich nicht gemacht habe, ist, dass ich wirklich die Bibel mit dieser Wahrnehmung von Gott spricht hier zu mir und was will Gott mir gerade sagen, gelesen habe. Und dass deshalb die Bibel für mich so ein bisschen lahm geworden ist. So wie Mahatma Gandhi gesagt hat, ich habe es ja heute Morgen rausgesucht. Und dieses Zitat von Mahatma Gandhi über die Christen und ihre Bibel. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genügend Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als sei es bloß ein Stück guter Literatur. Sonst weiter nichts. Ja, und ich habe gemerkt für mich so, ja klar, wenn ich das immer so als Literatur, als so ein bisschen so netter Vers für den Tag, schöner Gedanke so, mal auf den Weg mitnehmen. Wenn ich so lese, dann ist es einfach nur ein Stück Literatur. Aber ich mache für mich jetzt die Erfahrung, wenn ich wirklich versuche, es als Gottes Wort zu nehmen und zu suchen, was sagt Gott hier, was spricht Gott zu mir, dann hat es eine ganz andere Bedeutung, einen ganz anderen Effekt in meinem Leben. In Johannes 8, Vers 31 habe ich gelesen, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich habe mir gedacht, lass mich einfach mal versuchen, das Johannes-Evangelium zu gehen und so, als wenn ich mit Jesus zusammen bin, diese 3 Jahre. Vielleicht gehe ich 3 Jahre durch das Johannes-Evangelium, weiß ich. Aber einfach so, und das zu nehmen, was Jesus hier sagt, wenn du bleiben wirst an deinem Wort, dann bist du wahrhaftig mein Jünger. Und dann wirst du die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. In Johannes 12 habe ich gelesen, Jesus aber rief, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, dass wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer mein Wort hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten. Am jüngsten Tag. Und Jesus sagt, Leute, hört bitte genau hin, was ich zu sagen habe. Und das ist ja, was sie ihm von Anfang an vorgeworfen haben. So, du bist total arrogant, du bist total überheblich, du machst dich selbst zu Gott. Und Jesus sagt, Das, was ich sage, das ist der Maßstab für das jüngste Gericht. Das ist nicht mein Ziel, alle zu richten, zu verurteilen. Das Wort, das ich geredet habe, das will euch richten. Jetzt habt ihr es gehört. Was macht ihr damit? Auch das ganze Thema mit dem Richter muss ich mir auch eingestehen, dass ich ein bisschen so dieses mattes Melonen-Matscher-Ding gemacht habe. Jesus redet sehr viel über das jüngste Gericht. Erstaunlich viel, als ich so durch das Evangelium gelesen habe. Und ich habe mich, meine ich, dabei ertappt, dass ich irgendwie so Gott angefangen habe, so zu behandeln, wie so dieses Mitglied im erweiterten Familienkreis, was so ein bisschen gestörte Vergangenheit hat. Und da versucht man so ein bisschen drumherum zu arbeiten. Ne? So vielleicht der Onkel, der so ganz lieb und nett und herzlich ist, aber irgendwie so eine Alkoholikerseite hat und die versucht man so ein bisschen zu verbergen, so bei den Familientreffen, damit es nicht so rauskommt. Und was meine ich damit? Ich habe mich gefragt, lehre ich, was hat Gott bestellt in seinem Wort? Was hat Jesus gelehrt? Und ist das deckungsgleich mit dem, was ich in der Gemeinde lehre? Oder greife ich mir die Zuckerstücke und Sahnestücke und Schokoladenstücke heraus, weil ich weiß, da springen die Leute ganz schnell und ganz toll drauf an, da kommen sie alle zu Mattes Melonenmatscher. Aber wenn ich die Kräuter, die vielleicht ein bisschen bitter schmecken, die aber wichtig sind für die Gesundheit, da reinpacke, dann kaufen sie vielleicht den Mattes Melonenmatscher nicht mehr. Wie sehr mache ich sowas? Das ist so, als wenn ich die Arche Noah lehre. Und sie ist so Lehrer und ist ja total okay, in der Kinderklasse die Arche Noah zu lehren und zu zeigen, so Mensch, schau mal hier, da ist diese Arche. Und dann sind da die ganzen Tiere, die kommen da rein. Und da ist die Giraffe, die steckt ihren Kopf so aus dem Fenster raus. Und das Ganze, dann freuen sich alle. Und das ist ja total okay, mit Kindern das zu machen. Aber für uns als Erwachsene, die Arche Noah ist eine Geschichte darüber, dass Gott die komplette Menschheit bereit war zu vernichten. Und nur 8 Leute durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Verberge ich diese Seite von Gott und sage so, wow, nee, das ist also jetzt nicht so schlimm, also der meint es ja gar nicht so und nimm es ihm nicht übel, das ist ja irgendwie da drinnen so, ne? Und das mit Jesus, mit dem Richten und so, das ist alles nicht so gemeint. Oder nehme ich es wirklich als Gottes Wort? Und Gott spricht zu mir. Und ich würde gerne zum Schluss 3 von euch bitten, einfach, und da bitte ich jetzt mal ganz bewusst nicht den Herbert und den Joachim oder den Fritz, sondern einfach von euch allen anderen, einfach 3 Bibelstellen vorzulesen von dem, was ihr aus Gottes Wort ganz Bedürfnis hattet, einander mitzuteilen, was Gott der Gemeinde sagt. Und versucht mal bitte, das als Gottes Wort zu nehmen, als das, vor hat jemand gebetet und ich weiß, was gemeint ist. Also zu hören, was Matthias uns zu sagen hat, bitte vergesst Matthias für einen Moment und was ich hier mache. Versucht einfach nur diese 3 Stellen, die jetzt gleich vorgelesen werden, als Gottes Wort an euch heute mitzunehmen vor dem Gottesdienst und darüber zu beten und zu gucken, was will Gott mir hier sagen. Leg einfach los.
Jakobus 4, ab Vers 11. Redet nicht schlecht übereinander, liebe Brüder. Denn wer jemand Schlechtes nachsagt oder ihn verurteilt, der verstößt gegen Gottes Gebote. Anstatt Gottes Wort zu befolgen, spielt er sich als Richter auf. Gott allein ist beides, Gesetzgeber und Richter. Nur er kann verurteilen oder von der Schuld freisprechen. Woher nimmst du dir also das Recht, deine Mitmenschen zu verurteilen?
Wow, das ist Gottes Wort. Weiter werden wir was vorzulesen. Ich lasse es einfach stehen, weil der Heilige Geist wird den einen oder anderen völlig anstoßen. Und weil es Gott war, sie lesen Christoph.
Matthäus 22, Vers 37. Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstande. Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, die gleiche ist: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
Amen. Das ist Gottes Gebot an uns für die Gemeinde. Ja.
2. Korinther 5, Vers 14. 2. Korinther 5, Vers 14. Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist.
Okay. Lass uns zum Schluss zusammen beten. Vater, danke für dein Wort, das du sprichst, Gott. Und ich danke dir für dein Wort, mach diese Klarheit, Vater. Wo du sagst, dass wir nicht einander richten sollen, Vater, dass wir nicht aufeinander herabschauen sollen, dass wir nicht schlecht übereinander reden, Vater. Und das überführt mich meiner Sünde, Vater, wie einfach es für mich ist, obwohl ich schon 28 Jahre Christ bin, irgendwie zu belächeln, was jemand macht, oder in meinem Herzen über meinen Bruder zu spotten, Vater. Oder sogar mit jemand anders schlecht zu reden über meinen Bruder, anstatt persönlich mit meinem Bruder zu reden oder einfach die Klappe zu halten und auf mein eigenes Herz zu gucken. Vater, bitte hilf uns, das als dein Wort zu nehmen und zu Herzen zu nehmen und umzusetzen, Vater. Vater, du hast gesagt, dass es ein Gebot gibt, das alle anderen überragt, Vater. Und das ist, dich zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt, Vater. Und ich denke, sieh bei mir, dass häufig der Unfriede in meinem Herzen über Dinge, die mir nicht gefallen in meinem Leben, wie sie laufen oder wie sie auch in der Gemeinde sind, daher kommt, dass ich selber nicht im Frieden mit dir bin, Gott. Und selber nicht im Reinen mit dir bin, Vater. Und dass die Liebe zu dir nicht an erster Stelle steht, Vater. Und das andere Gebot, was genauso wichtig ist, Vater, was du uns gebietest, ist denn gleich, Vater, dass wir einander lieben, Vater. Oder wie wir es in unserer Hausgemeinde kürzlich gelesen haben, in Johannes 13, wo er gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und daran wird jeder mal erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht an dem ganzen Beiwerk, Vater. Nicht an dem ganzen Schokoladen oder Sahne oder sonst irgendwas. Sondern das ist der Kern der Sache, Vater. Dass wir einander lieben, wie du uns geliebt hast, Gott. Mit dieser Hingabe, bereit zu sein, alles zu geben, alles aufzugeben, Vater. Oder wie es im Korintherbrief gelesen wurde, Vater, dass wir wirklich dieses Leben führen, Vater, wo wir bereit sind, opferbereit sind und bereit sind, wie Christus uns geliebt hat, wie Christus sein Leben für uns hingelegt hat. Einander genauso zu lieben und unser Leben füreinander hinzulegen, Vater. Und bereit zu sein, die extra Meile zu gehen, nochmal zu vergeben, zum 77. Mal zu vergeben, Vater. Und weil du es tust, das ist ein Gebot, Vater. Und du hast gesagt, das ist, woran alle erkennen werden, dass wir deine Jünger sind, wenn wir bereit sind, einander zu lieben und zu vergeben, trotz unserer Unterschiedlichkeiten und Unvollkommenheiten, Vater. Ich bitte, dass diese drei Dinge und die weiteren Dinge, die jeder Einzelne diese Woche in seinem Wort liest, eine Realität werden in der Gemeinde. Nicht eine Idee, nicht eine schöne Sache, wenn sie dann mal ab und zu da ist, Vater, sondern dass es mehr und mehr wirklich das ist, was die Gemeinde ausmacht. Das Steak, was du bestellt hast, Vater, wirklich das ist, was wir bringen, Vater, und geben. Und dass wir nicht uns in Spaghettis und anderen Sachen verlieren, Vater, sondern wirklich dein Wort als das nehmen, was es ist. Nämlich das, was du zu uns gesprochen hast, der da auf dem Thron sitzt, vor dem die Ältesten niederfallen, vor dem diese himmlischen Wesen sich zu Boden werfen und an deinen Lippen kleben, Vater, hilf uns, dieses Herz zu haben, dadurch geformt und geprägt zu werden und nur auf dich zu gucken. In Jesu Namen bitte ich. Amen.